2017. Die Reformation Martin Luthers jährt sich zum 500. Mal. Was das nun ökumenisch bedeutet, ob man feiert oder gedenkt, wie die evangelischen Kirchen mit ihrer Lutherdekade diesen Anlass würdigen können oder sollen, das wird seit Jahren diskutiert. Vor einiger Zeit ist eine Biografie des Reformators Martin Luther erschienen, die sich durchaus ganz bewusst in diese Diskussion einmischen will, mit Vehemenz und Leidenschaft. Heinz Schilling, emeritierter Professor für europäische Geschichte der frühen Neuzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin und Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Luther-Dekade, will mit seinen biografischen Studien dazu beitragen, Geröll des Luther-Verständnisses abzutragen. Unser Thema heute: Reden über Gott und Welt.
Luther hat sehr bald, unterstützt von einem ganzen Kreis von Mitarbeitern, an einem Lutherbild gearbeitet, das nicht immer den historischen Entwicklungen entsprach. Und nach seinem Tod sind diese Züge natürlich verstärkt worden durch die Luther-Rezeption. Eins scheint mir ganz wichtig zu sein, das ist auch für 2017, und das wäre wichtig, wenn die Verantwortlichen in der katholischen Kirche das realisieren würden und auch aufgreifen würden. Die konfessionelle Zuspitzung kommt eigentlich erst im konfessionellen Zeitalter. Und dann werden die Auseinandersetzungen und die Positionen auch, und ich wage diesen modernistischen Begriff, werden sie geradezu fundamentalistisch. Und vielleicht sollte man 2017 oder in den Diskussionen um die Bedeutung der Reformation in den nächsten Jahren generell, sollte man anstreben, diesen angesammelte Geröll wie in archäologischen Schichten zu durchdringen und über die konfessionalistische Zuspitzung zurückstoßen in die eigentliche Zeit und analysieren, wie hat sich doch das entwickelt, wo waren damals schon Missverständnisse, was hätte man vermeiden können durch ein klügeres Vorgehen auf beiden Seiten.
Dazu muss aber, wie Schilling mit einer gewissen Vehemenz betont, das Geröll weg, das Geröll des 19. Jahrhunderts und seiner Lutherverklärung und das Geröll einer übertriebenen Betonung der Verschiedenheit und des Konfliktes. Das Ganze ist bei Schilling aber kein rein akademisches Unterfangen.
Wenn eine gewisse Vehemenz da reinkommt, dann hängt das mit zwei Dingen zusammen. Zum einen, ich bin Protestant, aber eben aus Köln kommend, in einem katholischen Umfeld groß geworden. Das heißt, ich habe vieles erlebt, wo man sensibilisiert wurde für die Unterschiede und auch sensibilisiert wurde für die Möglichkeiten des teilweise im Rheinland auch vorhandenen augenzwinkernden Miteinanders. Nicht also vor Monsignori habe ich keine Angst, sie gehörten zum Alltag. Das ist also am Rhein eine völlig andere Welt des Alltäglichen, jedenfalls in meiner Jugend, vor ja nun mehr als 50 Jahren, der alltäglichen Präsenz des normalen Zusammenlebens und eben auch des Verstehens über die Konfessionen hinaus. Und diese Linie weiterzuführen und wissenschaftlich zu reflektieren, durchaus mit Blick für die Möglichkeiten des ähnlichen Zusammenlebens generell in der Zukunft, war das eine.
Das andere: Es ist nicht unser Luther. Martin Luther ist unserer Zeit erst einmal grundsätzlich fremd. Das gilt durch die Jahrhunderte hindurch und besonders auch für die verschiedenen Jahrhundertfeiern, die immer wieder diese Fremdheit zu überspringen versucht hätten.
Nehmen wir nur eine Jahrhundertfeier 1917. Wir fühlen uns heute natürlich so unendlich erhaben. Nein, das kann uns doch nicht passieren, den nationalistischen Luther wieder nach vorne zu bringen. Ja, aber man muss ja anders denken. Das waren die Gegenwartsprobleme Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir müssen, und da ist durchaus eine gewisse Leidenschaft in meiner Position, darauf achten, dass wir nicht wieder die eigenen Gegenwartsprobleme auf Luther projizieren und dann zurückbekommen nur dasjenige, was wir sowieso wollen und was wir sowieso wissen. Das ist mein Cetrum Sensio, dass dieses nicht sein darf, dass man nicht sagen, ja, den nationalistischen Luther machen wir heute nicht, Aber auch den Libertinen Luther, der uns heute vielleicht sehr gut passt, sollten wir nicht machen, dass wir dasselbe wie die Generation Anfang des 20. Jahrhunderts den Iren, den nationalistischen Luther, gefeiert hat.
Ganz banal könnte man vielleicht so formulieren: Damals war alles anders. Aber so ganz banal ist diese Aussage gar nicht. Zu schnell identifizieren wir heute uns mit vergangenen Zeiten, machen Geschichte zum Schauspiel oder zur Bühne, die unsere Welt heute abbildet, aber nicht den historischen Realitäten nahe kommt. Schilling betont, dass es für uns heute nicht einfach ist, die Vergangenheit zu verstehen, dass es eine grundsätzliche Andersheit gibt und geben muss.
Das ist ein weiterer Punkt, auf den der Historiker nun mal beharren muss. Wenn Geschichte Sinn hat und auch übrigens einen pädagogischen, erzieherischen Sinn, dann auch zu wissen, es gab Zeiten, die anders strukturell aufgebaut waren, wo die Menschen anders dachten als wir heute und die wir dann entsprechend analysieren und verstehen müssen in ihrer Zeit. Und Lehren, wenn man überhaupt Lehren aus der Geschichte ziehen kann, kann man nur ziehen für die Gegenwart, wenn man die Menschen in ihrer eigenen Gegenwart und die Probleme in der jeweiligen Gegenwart analysiert. Und das hat auch eine enorm befreiende Wirkung, insofern die Menschen heute erleben und erfahren, dass das, was sie heute bekümmert, veränderbar ist, nicht? Durch den Spiegel wird deutlich, dass die Welt wandelbar ist und die Welt sich verändert.
Schilling spricht davon, dass Luther eine eigene Kirche nicht gewollt habe. Er wollte Reform. Deswegen bezeichnet er das Entstehen der Kirchen der Reformation auch als ein Scheitern Luthers.
Das muss ich ganz offen bekennen. Diese Position hat sehr früh aus meinem Freundeskreis der evangelischen theologischen Professorenschaft Widerspruch, anfangs sogar Entsetzen hervorgerufen. Nein, ich glaube nicht, dass das ein Problem sein sollte. Es hemmt vielleicht ein wenig die Feiertagslaune für 2017, aber das wäre auch nicht so ganz schade.
Da müssen wir aber noch einmal nachfragen, wenn es mit Scheitern zu tun hat, was feiert die lutherische Kirche dann 2017?
Feiern kann sie diese Selbstbehauptung, gerade auch, und das ist das Bewundernswerte an Luther, so viele dunkle Seiten er hat und so häufig ich mich mit der Biografie gequält habe. Es ist ein zu bewundernder Mann, wie er sich behauptet hat und wie er den Anfechtungen von beiden Seiten, sowohl die Schmeichler auf der einen Seite als auch die in bitterer Feindschaft entgegentraten, wie er sich dennoch behauptet hat. Warum sozusagen der Erfolg eines Weges, der eingeschritten wird, nachdem erkannt worden ist, dass die Hauptrichtung, die man durchführen will, nicht in diesem Moment zum Erfolg führen kann, warum das nun in irgendeiner Weise die Existenz der lutherischen Kirche beschädigen sollte, sehe ich nicht ein. Luther hatte vor, die Kirche insgesamt zu reformieren, da ist überhaupt keine Frage. Ja, ich gehe darüber hinaus, er wollte die Christenheit insgesamt, ja die Menschheit insgesamt, wollte er auf den richtigen Weg führen. Und das ist eine Absolutheitsposition, die aus der Zeit heraus zu verstehen ist und die auch nicht zu verurteilen ist, weil die Zeit eben so konstruiert war. Und nun sah er, und es ist ja auch historisch offensichtlich, dass dieses in der Zeit nicht durchgesetzt werden konnte. Diesen Weg ist er gegangen, diesen Weg sind seine Nachfolger gegangen, dieser Weg war erfolgreich Und das ist einerseits das Ergebnis seines Scheiterns bei der Reform der allgemeinen Kirche und bei der Reform der Menschheit insgesamt oder Reformation der Menschheit insgesamt, aber andererseits das Ergebnis des Erfolges in einer Differenzierung der Christenheit und der Kirche. Und damit liegen sie, und das ist auch vielleicht der Urgrund, weswegen es den Protestanten einfacher ist, die Modernität, den Pluralismus der Gegenwart anzuerkennen als den Katholiken, denn sie liegen da von Anfang an auf der Linie der Differenzierung Europas, der kulturellen, der institutionellen, der politischen Differenzierung Europas.
Und diese Differenzierung, so eine These Schillings, bereitet der Differenzierung Europas, der Modernität, den Weg. Nun ist Schillings Buch aber keine Geschichte der lutherischen Kirche, sondern eine Biografie eines Mannes, Martin Luthers. Oder doch nicht? Sehr viele andere, Gegner vor allem, werden ebenfalls gewürdigt. Und das hat bei Heinz Schilling Methode.
Das Prinzip meiner Darstellung war, die Gegner in ihrer eigenen Gewichtigkeit, in ihrem eigenen Recht wieder herzustellen oder zu stärken. Und das schwächt Luthers Position nicht, sondern macht ihn mit seinen Gegenspielern stark.
Und für die Biografie Luthers wichtig ist vor allem einer, Kaiser Karl V.
Zunächst war für mich wichtig, die Position des Kaisers nicht nur aufzuwerten, nicht mal aufzuwerten, sondern darzustellen. Und dann, wenn sie auf die besondere Spiritualität abheben, dann muss man sich anschauen, eigentlich wie beide sterben. Wie Luther gestorben ist, habe ich ja detailliert dargestellt. Luther stirbt in seiner Christusfrömmigkeit getrost. Und wenn man dann sieht, wie stirbt der Kaiser, so stirbt er mit der Tröstung eines einfachen Kruzifixes, das ihm sein Beichtvater Carranza hinhält. Also in gewisser Weise in derselben Christusfrömmigkeit wie Luther. Und wenn man das wiederum historisch reflektiert, ist das so exzeptionell nicht. Das in dieser Weise dargestellt und reflektiert macht deutlich, dass es eben einen gemeinsamen Urgrund sowohl für die Religiosität Luthers als auch für die Religiosität Christusfrömmigkeit des Kaisers in dieser Zeit gibt.
Zum Schluss kommen wir noch einmal zurück zur Frage des gemeinsamen Gedenkens oder Feierns und zur Frage der Ökumene. Der Historiker Schilling wird noch einmal engagiert. Seine Biografie will eben auch beitragen zu einem heutigen Verstehen Luthers und der Reformation mit dem Zweck eines besseren Verstehens des Zusammenlebens heute.
Vielleicht, und das wäre natürlich mein Wunsch, führt ein reflektierter Umgang von beiden Seiten mit dem uns ja nun unserer Generation gegeben, und da kommt auch eine gewisse Emphase rein, natürlich eine gewisse Leidenschaft. 500 Jahre, das ist ja nun irgendwas, nicht? Wir kriegen nicht jedes Jahr die Möglichkeit, dieses Problem so zu analysieren wie bei einem 500-jährigen Gedächtnis. Und da appelliere ich an beide oder an alle Seiten, auch die Politiker sind damit gemeint, diese Chance nicht zu vertun durch irgendeine billige Performance von Seiten jetzt meiner Kirche, sondern wie Luther, das habe ich ja auch in dem Buch als eine Charaktereigenschaft von Luther dargestellt. Durch das Bohren dicker Bretter ist er weitergekommen, hat er sich behauptet, hat er die nach seinen theologischen Prinzipien funktionierende Kirche aufgebaut. Und so sollte man die nächsten Jahre nutzen. Und ich finde, es sind schon Chancen vertan worden. In gewisser Weise ist das auch ein aufrüttelnder Appell. Die Chancen nutzen auf beiden Seiten, nicht allgemein ins Gespräch zu kommen, sondern zu dieser archäologischen Tiefenbohrung, was 1517 folgende genau geschehen ist und wo Dinge sind, die uns heute eigentlich nicht mehr berühren, wo andere sind, wo dann Missverständnisse des Zeits oder auch Zwänge der Zeit zu bestimmten Entwicklungen geführt haben, die man heute vielleicht als nicht so sozusagen trennend mehr erlebt.